Wir wollen zu Beginn auf den Predigtext hören. Er steht im Lukas Kapitel 11, Vers 1 bis 4. Lukas 11, 1 bis 4 und wir haben ihn auch auf den Zetteln. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Also es geht heute und auch in den nächsten Gottesdiensten um das Thema Gebet. Wir werden also vom Vater unser ausgehen und darüber hinaus das Thema Gebet betrachten. Und ehrlich gesagt freue ich mich sehr darüber, dass wir jetzt endlich zu diesem Thema kommen. Das Thema Gebet ist sehr wichtig. Im Gebet liegen sehr viele Verheißungen und was nicht so gut dazu passt, ich denke, wir vernachlässigen sehr oft das Gebet. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt im fortlaufenden Text an dieses Thema geführt werden. Aber bevor wir auf den Bibeltext eingehen, möchte ich uns noch ein paar Vorbemerkungen weitergeben. Erstens, wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass dieses Vaterunser hier bei Lukas nicht mit dem Vaterunser übereinstimmt, was wir im Gottesdienst beten. Und das liegt daran, weil es in der Bibel noch eine längere Version des Vaterunsers im Matthäusevangelium gibt, in der Bergpredigt. Und Jesus hat wahrscheinlich in dieser Situation, wo die Jünger ihn fragen, dieses Gebet, was er schon mal in der Bergpredigt den Jüngern gesagt oder allen gesagt hatte, speziell in dieser Situation nochmal auf diese Weise, eben auf diese verkürzte Weise, wo nur die Hauptanliegen erwähnt werden, für die Jünger wiederholt. Also deshalb haben wir verschiedene Versionen, aber der Inhalt, das, worum es geht, der ist natürlich gleich. Der Unterschied liegt eigentlich nur darin, dass Lukas zwei Bitten weggelassen hat, also Lukas hat fünf Bitten, Matthäus hat sieben Bitten. Zweitens, Gebet ist mehr als das Vaterunser. Man könnte ja denken, wenn die Jünger Jesus fragen, lehre uns beten und Jesus sagt ihnen das Vaterunser, dann ist es das gewesen und fertig. Aber beten geht über das Vaterunser hinaus. Das Vaterunser ist ein Gebet, welches wir mit der ganzen Gemeinde liturgisch sprechen können. Jesus sagt extra, wenn ihr betet, dann sprecht. Na, wenn wir zusammen beten wollen, dann müssen wir ein Gebet sprechen, wo alle das Gleiche sagen. Aber darüber hinaus ist das Vaterunser auch ein Modellgebet. Jesus lehrt uns hier grundlegende Dinge über das Gebet. Und diese grundlegenden Dinge, die wir uns jetzt anschauen werden in dieser und in der nächsten Predigt und wahrscheinlich noch in der übernächsten Predigt, die müssen wir vor Augen haben, wenn wir das Vaterunser als Modellgebet betrachten, aber natürlich ganz besonders auch, wenn wir es wirklich wörtlich im Gottesdienst sprechen. Drittens, Jesus ist der Mann des Gebets. Das wird im ganzen Lukas-Evangelium immer wieder erwähnt und immer wieder betont. Jesus betet sehr oft und Jesus betet sehr lange. Und das ist etwas Besonderes. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist eine Person des dreieinigen Gottes. Jesus ist mit diesem Gott, mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist aufs Tiefste verbunden. Und dennoch lesen wir ständig, dass Jesus sich zurückzieht zum Gebet. Er betet im Heiligen Geist mit Gott, seinem Vater, um Weisung und Kraft zu bekommen. Also Jesus kommunizierte, könnten wir vielleicht so sagen, mit den anderen Personen der Gottheit auch über das Gebet. Und jetzt kommt der Kracher und er lädt uns auch dazu ein. Jesus spricht mit den Personen, die Personen der Gottheit sprechen miteinander und wir sind dazu aufgefordert, da mitzureden, mitzukommunizieren. Das heißt, beten ist ein unschätzbar großes Privileg. Und heutzutage muss es einfach auch gesagt werden, wenn die Bibel von Gebet spricht, dann geht es konkret um Konversation, um Gespräch mit dem dreieinigen, lebendigen, persönlichen Gott. Und es geht nicht um Meditation mit sich selbst oder um ein Gebet zur Mutter Erde oder vielleicht zur Mutter Heiliger Geist oder sonst wem oder auch zu irgendeiner Kraft des Universums. Es geht um ein Gespräch zu dem lebendigen, dreieinigen, persönlichen Gott. Und noch eine vierte Vorbemerkung. Wir sind zwar von Gott als Anbeter geschaffen. Wir suchen etwas, was wir anbeten. Aber es ist nicht so, dass wir mit der Fähigkeit zu beten geboren werden. Ja, wir müssen beten lernen. Wir sind Anbeter, ja, aber wir müssen beten lernen. Das wird deutlich, wenn jemand frisch im Glauben steht, wenn jemand sich frisch bekehrt hat. Der weiß noch nicht so richtig, wie er ein lautes Gebet, sage ich jetzt mal, formuliert, wie er vielleicht mit der Gruppe betet. Ja, da hat er Unsicherheiten. Dann kann so ein vorformuliertes Gebet wie das Vaterunser sicherlich auch eine Hilfe sein. Aber wir sehen, wir müssen auch beten lernen. Von Jesus, von der Bibel, auch von reiferen Glaubensgeschwistern. Wir sollen auch in unserem Gebetsleben wachsen. Ja, das ist also keine Sache, die einfach so nebenbei läuft, sondern auch dort sollen wir lernen. Nichtsdestotrotz gilt, es kommt letztendlich dann nicht auf unsere wohlgeformten Sätze an, ja, dass man sich gar nicht getraut zu beten, weil ich könnte ja noch irgendwas Falsches sagen oder nicht ganz so andächtig. Nein, letztendlich kommt es natürlich auf unsere Herzenshaltung an. Und diese vierte Vorbemerkung, dass wir beten lernen müssen und dass wir auch darin wachsen müssen, das bringt uns jetzt direkt zum Predigttext. Jesus betete und überhaupt dieses Privileg, was die Jünger hatten, ja, der Sohn Gottes, der ständig mit dem Vater spricht vor ihnen oder dass er vom Gebet wiederkommt, ja, diese geniale Situation, dann kommt es natürlich dazu, dass die Jünger diese Chance ergreifen und ihn fragen, Herr, lehre uns beten. So wie auch Johannes seine Jünger gelehrt haben, also das war normal, Rabbis haben ihre Schüler gelehrt zu beten. Und Jesus antwortete dann eben mit dem Vater Unser. Das Vater Unser ist ein kostbarer Besitz, ein kostbarer Schatz der Gemeinde geworden. Ein Prediger sagte mal darüber, es ist die Krone der Gebete, worin alles zusammengefasst ist, was wir in der Gemeinde Jesu und für uns persönlich brauchen. Und genauso können wir das betrachten. Da steckt wirklich alles drin. Das Vater Unser wird, dessen können wir uns auch bewusst sein, von einer unzählbar großen Schar von Menschen jeden Sonntag gebetet, weltweit, in über 1000 Sprachen. Also das Besondere am Vater Unser ist einerseits, dass es uns Jesus selbst gegeben hat, ja, der Sohn Gottes, eine Person der Gottheit hat uns selbst dieses Gebet gegeben und gesagt, betet so. Und das andere, dass wir mit der ganzen Christenheit dieses Gebet sprechen können. Es gibt aber auch kein Gebet bei all diesen tollen Dingen, kein Gebet, das so oft gedankenlos gebetet wird wie das Vaterunser. Von vielen und wahrscheinlich auch von vielen von uns wird es eben oft einfach nur mechanisch runtergeredet, dahergesagt. Und Luther sagt dazu, das Vaterunser ist der größte Märtyrer auf Erden. Und ich denke, das sagt er nicht umsonst. Wie viele unandächtige Vaterunser verklagen uns vor Gott? Wie viele gedankenlose oder falsche, freie Gebete kommen da noch dazu? Also ich habe gerade mal bei mir den Eigentest gemacht. Beim Glaubensbekenntnis ist ja auch ein Gebet, ein Bekenntnis zu Gott. Ich wollte es andächtig beginnen. In der Mitte habe ich über meine neue Wohnung nachgedacht und wo ich dort die Lampe neu mache. Und am Ende fiel mir wieder ein, ich bekenne ja gerade zu Gott meinen Glauben. Und deshalb möchte ich uns alle dazu auffordern und darum bitten, dass wir uns vor Gott beugen und erneut wie die Jünger nachfragen und den Herrn bitten, Herr, lehre uns beten. Und dass wir diese Bitte wirklich heute und immer wieder zu unserem Gebet machen. Herr, lehre uns beten. Und um diese Frage nochmal deutlicher zu machen, was das heißt, ja, wie können wir denn mit Gott reden? Um was dürfen wir denn den herrlichen, himmlischen, dreieinigen Gott bitten? Oder dürfen wir Gott überhaupt um etwas bitten? Oder sollen wir ihn vielmehr nur loben und preisen im Psalm und Weisen, wie es so schön klingt? Beten ist wahrscheinlich so mindestens das Gebet im Stillen eine der normalsten Sachen der Welt für euch. Man betet halt. Und tatsächlich, es ist ja irgendwie so. Ja, nicht nur wir beten, nicht nur Christen beten, Menschen aller Religionen auf der ganzen Welt beten. Zu Gott oder zu irgendeiner Macht oder zu irgendetwas. Selbst Ungläubige beten manchmal in Zeiten großer Not oder wenn sie ein Gefühl der Dankbarkeit empfinden. Ja? Irgendwie haben sie Dankbarkeit zu irgendwas. Also wir merken, Gebet tatsächlich ist irgendwie eine ganz normale Sache für viele, viele Menschen. Aber wenn wir uns mal bewusst den anschauen, welchen wir anbeten, und da liegt ja der Fokus des Vaterunsers, ja, auf Gott, auf seiner Herrlichkeit, auf seiner Vorrangigkeit. Die ersten Bitten drehen sich nur um Gott. Dann wird uns bewusst, was das bedeutet. Am liebsten hätte ich in der Lesung all die Texte aus dem Alten Testament lesen lassen, wo die Schöpfertaten Gottes, die Erhaltertaten Gottes berichtet werden. Ja, seine Macht und Herrlichkeit. Und da sehen wir ja tatsächlich, Gott ist ein Gott, für den alles möglich ist. Und natürlich, es ist verlockend, zu diesem Gott zu gehen und ihn zu bitten, ihn seine Wünsche und Bitten vorzutragen. Bei Gott ist jedes Wort Wahrheit. Bei Gott ist alles möglich. Also wenn ich zum Beispiel, ganz runtergebrochenes Beispiel, aber wenn ich jetzt ein Auto brauche, dann ist es für mich einfach viel verlockender, Klaus zu fragen, als Elias zu fragen. Weil ich weiß, von Klaus werde ich wahrscheinlich ein Auto bekommen. Und so ist das viel, viel, viel größer bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. Das ist die eine Seite, aber dann hätte ich auch gerne die ganzen Texte über die Gerichte lesen lassen, über die Heiligkeit, über die verzehrende Herrlichkeit Gottes. Wir leben in unserem ganzen Leben, egal ob wir nun gläubig sind oder ungläubig, wir leben vor Gott. Und wenn wir beten, dann treten wir umso mehr vor Gottes Thron. Als der Prophet Jesaja mal eine Vision von Gottes Thron, von Gottes Herrlichkeit hatte, wo er die Gelegenheit hatte, er stand vor Gottes Thron, da hat er nicht die Gelegenheit genutzt und jetzt endlich mal Gott seine Wünsche und Fragen, was er schon immer mal wissen wollte, vorgebracht. Sondern er sagte einfach nur, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein unreiner Mensch. Weh mir, ich vergehe. Und so ähnlich können wir durch die ganze Bibel durchgehen, ging es allen Leuten, die Gottes Herrlichkeit oder auch nur einen himmlischen Gesandten gesehen haben, einen Engel. Die gingen auf die Knie und haben erkannt, weh mir, ich vergehe. Ich stehe vor dem lebendigen Gott. Gott hat dein Leben, deine ewige Seele in seiner Hand. Er hat dir das Leben geschenkt, er erhält dich bis zu diesem Moment. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dein Leben. Was Gott erhält, es ist eine ständige Beleidigung, ein ständiger Angriff gegen Gott. Dein Leben ist eine Verachtung Gottes. Dein Leben ist eine Zurückweisung seiner Herrlichkeit und seiner Macht und seiner Herrschaft. Warum? Wegen deiner Sünden. Gott ist der Herrscher der Welt. Aber mit jeder Sünde, die du akzeptierst oder die du selbst tust, kämpfst du gegen diese Herrschaft an. Und wir sehen, beten mag in vielen Augen etwas ganz Normales sein. Wir sehen auf der ganzen Welt betende Menschen. Viel frommere und religiösere Menschen, als wir es vielleicht von uns hier kennen. Aber vor den heiligen Gott zu treten, ist immer etwas Außergewöhnliches und sogar etwas Gefährliches. Und darum ist es so außergewöhnlich, wie Jesus seine Jünger beten lehrt. Wir sollen diesen heiligen, großen, zürnenden Gott mit Vater anreden. Und wir sollen ihm im ersten Teil, den wir heute behandeln, im ersten Teil des Vaterunsers, genau um die Dinge bitten, gegen die wir mit unserer Sünde kämpfen, nämlich seine Herrlichkeit und sein Reich, seine Herrschaft. Also das ist heute mein erster Punkt, die Anrede Vater. Und das ist auch gleich der wichtigste Punkt. Wenn wir diesen Punkt verstanden haben, wenn wir verstanden haben, was das bedeutet, dass wir Gott als Vater anreden dürfen, dann werden wir in unserem Gebet und unserem Gebetsleben ungeahnt wachsen. Die Anrede Vater zu Gott, die kommt im Alten Testament nur 3-4 Mal vor, im ganzen Alten Testament. Und sie bezieht sich in diesen Fällen immer auf die Nation Israel als Ganzes. Ja, der Gott ist der Vater der Nation Israel. Es ist nicht dieser persönliche Moment, den Jesus hier meint. Und Jesus kommt nun im Neuen Testament und spricht ständig von Gott als Vater, als sein Vater. Das ist also eine ganz neue Welt, die sich hier auftut. Und in dem Wort Vater liegt die größte Liebe, die wir uns überhaupt denken können. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die, wenn sie das Wort Vater hören, überhaupt nicht an Liebe denken. Die von ihrem eigenen menschlichen Vater misshandelt wurden. Die schlimme Dinge von ihrem Vater oder von ihren Eltern erfahren haben. Ich habe selber mal so eine Frau kennengelernt, die von ihrem Vater missbraucht wurde. Und als ich dann, ich habe das nicht gewusst, mit ihr über Gott und den lieben Vater und du kannst zum Vater gehen geredet habe, ist sie irgendwann dann einfach gegangen und konnte das gar nicht mehr ertragen. Und etwa 2 Jahre später haben wir nochmal darüber geredet und dann hat sie mir das erzählt, 2 Jahre später. Also es gibt Menschen, die mit dem Wort Vater einfach nichts anfangen können, beziehungsweise eher im Gegenteil, an was Schlechtes denken. Und da ist es auch nötig, dass man lernt und dass man aufweist, was hier wirklich gemeint ist mit dem biblischen, mit dem himmlischen Vater. Das ist wirklich wahre Liebe. Gott hat seinen eigenen Sohn für unsere Sünden geopfert, damit wir seine Kinder werden können. Gott hat alles dafür gegeben, damit wir seine Kinder werden können. Dem Missionar Ziegenbalg half einmal ein Schwarzer bei der Bibelübersetzung. Und dann kam sie zu der Stelle 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir seine Kinder heißen sollen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und dann rief dieser Schwarze aus, nein, das ist viel zu hoch. Ich will stattdessen übersetzen, dass wir dem Vater die Füße küssen dürfen und das ist schon herrlich und groß genug. Und dieser Mann, der hatte die vielleicht bibelfälscherisch unterwegs, aber der hatte die richtige innere Gebetshaltung. Dieser Mann hat erkannt, wie groß und heilig Gott ist und wie wunderbar sein Erlösungswerk für uns ist. Herr Christus, Gottes Sohn, eine Person der Dreieinigkeit, musste von seinem Vater weggehen, damit wir nun vor Gottes Thron treten dürfen und eben nicht mehr vergehen müssen. Dass wir ohne Gefahr zu Gott beten dürfen, weil wir in Christus ohne Sünde sind. Paulus schreibt im Römerbrief, wir sind durch den Glauben an Christus nicht nur gerechtfertigt. Also nicht nur so, dass wir jetzt einigermaßen vor Gottes Thron treten dürfen. Nein, wir sind mit ihm versöhnt. Ja, wir sind seine geliebten Kinder, welche aber lieber Vater rufen dürfen. Werde dir dieser Wahrheit bewusst, wenn du zu Gott betest. Er ist dein Vater, der dich erlöst hat. Und du bist sein Kind, welches voller Vertrauen zu ihm rufen darf. Mit anderen Worten, wir sollen Gott nicht einfach als Vater anreden, weil Jesus uns das so gesagt hat und weil man das eben so macht, sondern wir sollen Gott als unseren Vater erkennen. Wir sollen ihn wissen als unseren Vater und ihn aus dieser Erkenntnis heraus bitten. Ja, Gott hat kein Geschäft, kein Deal mit uns gemacht. Irgendwie so ein Vertrag, ich gebe euch meinen Sohn und dann könnt ihr hier zu mir kommen und dann kann ich euch eure Bitten erfüllen und so weiter. Nein, Gott hat uns als seine eigenen Kinder adoptiert. Und wenn wir uns das jetzt mal real vorstellen, an einem Beispiel, da ist also ein Waisenkind, ein Kind, was alleine ist. Und da kommt ein Mann, der dieses Kind kennengelernt hat und er will es adoptieren. Er geht hin und sagt, ab sofort bin ich dein Vater. Du bist jetzt nicht mehr allein. Du gehörst jetzt zu mir und ich gehöre zu dir. Und alles, was ich habe, gehört auch zu dir. Und alles wirst du einmal erben. Ich liebe dich und ich will dir helfen, ich will dich tragen, ich will für dich sorgen. Und wenn du irgendwann mal böse auf mich bist oder wenn du Fehler machst, dann tut das überhaupt nichts zur Sache. Dann werde ich dich nicht verstoßen, ich werde dich weiter lieben und ich werde dich annehmen, weil ich dein Vater bin. Und natürlich wird dieses Waisenkind das kaum realisieren und verstehen, was das bedeutet. Aber je mehr der Vater seine Liebe zu dem Kind zeigt und je mehr das Kind diese Liebe versteht und erfährt, desto mehr wird das Vertrauen zu dem Vater wachsen. Das Kind wird den Vater mehr kennenlernen, das Vertrauen wird wachsen und so wird das Kind zum Vater gehen und ihn umso mehr und immer mehr bitten. Was ich damit sagen will, wenn wir etwas über das Beten lernen wollen, dann brauchen wir nicht zu irgendwelchen religiösen Menschen gehen, die vielleicht ganz besonders huldvoll beten können, sondern dann müssen wir uns Beziehungen, gute, liebende Beziehungen zwischen Vätern und Kindern oder Müttern und Kindern ansehen. Ein Kind, das geht jederzeit zu seinem Vater. Es erzählt ihm alles Mögliche. Nicht nur das Nötige, das Informative, alles. Ein Kind kommt zu seinem Vater und erzählt alles, was es erlebt hat. Und nicht nur das, ein Kind fragt seinem Vater auch alles Mögliche. Ja, was kann ich mitnehmen? Kann ich hier mitkommen? Welche Aufgabe soll ich hier machen? Was soll ich heute Nachmittag spielen? Kann ich jetzt auf Toilette gehen? Alles. Gott ist durch Christus unser Vater, unser Abba, unser Papa geworden. Und wir dürfen in jeder Situation mit jedem Anliegen zu ihm kommen. Aber, lieber Vater, das und das ist mir heute geschehen. Über die und die Sache bin ich so traurig. Hier bin ich so fröhlich und so dankbar. Und hier brauche ich unbedingt deine Hilfe. Wir können zu Gott als unserem Vater kommen. Ja, er will, dass wir zu ihm kommen. Er will unsere Gebete erhören und er will uns helfen. Und jetzt kommt natürlich die Sache, ja, was ist mit den unerhörten Gebeten? Nun, es gibt keine unerhörte Gebete bei Gott. Es gibt manchmal die Antwort von Gott, nein. Oder später, die Antwort ist nicht immer ja. Aber auch dann hat er unser Gebet erhört. Und auch dann hat er unser Gebet auf die beste, für uns beste Art und Weise beantwortet. Gott hört unser Gebet, denn er ist unser Vater. Kommen wir jetzt zur ersten Bitte des Vaters, Vater unsers. Dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes, das habe ich schon öfters gesagt, das wird in der Bibel immer wieder deutlich, der Name Gottes ist nicht nur ein Name, eine Bezeichnung, sondern er steht für das Wesen Gottes. Der Name, könnten wir sagen, ist Programm. Gottes Name heißt Yahweh. Ich bin, der ich bin. Und das drückt eigentlich auch das aus, was der Begriff Vater ausdrückt. Ja, ich bin, der ich bin. Ich bin treu. Ich bin, Altes Testament steht immer dieses Wort Chesed. Ich bin treu und Liebe. Er zeigt uns seine Treue und Liebe. Er ist der Ich bin, der ich bin. Ich bin immer da. Ich bin euer Vater. Und es ist ganz wichtig bei dieser Bitte, dass wir sie nicht missverstehen. Ja, wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, könnte man ja denken, gut, er ist noch nicht ganz heilig und muss noch ein bisschen heiliger werden. Nein, Gott ist heilig. Sein Name ist heilig. Heiligkeit ist Gottes vorrangige Eigenschaft. Heiligkeit, das ist Gottes Wesen. Heiligkeit, das ist das, was uns von Gott unterscheidet. Heilig bedeutet zuerst einmal anders oder abgesondert zu sein. Und so ist es. Gott ist der ganz andere. Gott ist der Schöpfer, ja, der Übernatürliche in Gott. Und diese Übernatürlichkeit, diese Abgesondertheit, diese Heiligkeit Gottes, die prägt sein ganzes Wesen, die prägt alle anderen Eigenschaften. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Gott hat viele Eigenschaften, aber alle Eigenschaften, die er hat, sind heilig. Heilig ist die Grundlage. Gottes Liebe ist nicht mit unserer Liebe zu vergleichen, weil es eine heilige Liebe ist. Weil manchmal verstehen die Menschen Gottes Liebe nicht. Ah, kein Wunder, es ist eine heilige Liebe. Gottes Treue ist nicht mit unserer Treue zu vergleichen, es ist eine heilige Treue. Gottes Gerechtigkeit, eine heilige Gerechtigkeit, auch das, viele Menschen verstehen Gottes Gerechtigkeit nicht. Klar, es ist eine heilige, eine ganz andere, eine größere, eine übernatürliche Gerechtigkeit. Gottes Zorn, Gottes Güte, Barmherzigkeit, Weisheit, alles heilig. Oftmals anders, oftmals größer, als wir es uns menschlich vorstellen können. Viele Menschen wundern sich, warum Gott so krass ist. Ja, weil Gott kein Mensch ist. Gott ist heilig. Und darum sagen die anbetenden Wesen und alle Engel im himmlischen Thronsaal nicht, heilig, gerecht und barmherzig ist Gott der Herr, sondern heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige. Das ist das Wesen Gottes. Und diese Heiligkeit Gottes kann nicht geschmälert werden, auch nicht durch alle Gotteslästerung der Welt. Aber diese Heiligkeit kann missachtet werden durch die Gotteslästerung der Welt, in Worten und Taten und Gedanken. Und unsere Bitte zu Gott soll es darum sein, dass er selbst dafür sorgt, dass sein Name in der ganzen Welt geheiligt, das heißt, dass seine Einzigartigkeit den Menschen gezeigt wird, dass sie ihn ehren als den Gott, der Herr der Welt ist. Und wie oder wo können Menschen Gottes Heiligkeit sehen? Wo können Menschen Gottes Heiligkeit zutiefst erkennen? Am Kreuz. Gott hat seine Einzigartigkeit, seine Liebe, seine Treue in Christus, in seinem Tod am Kreuz gezeigt. Und das ist aber genau das, wofür ihn die meisten Menschen bis heute immer noch verachten. Sie wollen eben nicht bekennen, dass genau darin die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes und damit eben auch unsere abgrundtiefe Unheiligkeit, unsere grenzenlose Sündigkeit offenbart wurden. Gottes Sohn musste sterben, weil Gott so heilig ist und weil wir so sündig sind. Das wurde am Kreuzestod am allerdeutlichsten. Nun, wer den Sühnetod Christi leugnet und wenn er ihn noch so mit süßen Worten uminterpretiert, was dort alles vor lauter Liebe geschehen ist, aber wer das, den Sühne, den stellvertretenden Tod Christi leugnet, der leugnet auch Gottes Heiligkeit. Er leugnet Gottes eigentliches Wesen. Das heißt, er leugnet, dass Gott Gott ist. Wer den Sühnetod jedoch anerkennt, der erkennt Gottes Heiligkeit und er bekennt seine eigene Schlechtigkeit. Wenn wir also Gott darum bitten, dass sein Name geheiligt werde, dann bitten wir nicht nur darum, dass sein Name nicht mehr in der Welt missbraucht oder gar gelästert wird, sondern wir bitten vor allen Dingen darum, dass die Menschen seine Heiligkeit und damit ganz konkret seinen Sohn erkennen. Das ist unsere Bitte. Und noch etwas liegt in dieser Bitte. Und darauf hat Luther hingewiesen. Und Luther weist da an jeder Bitte des Vaterunsers darauf hin. Und ich denke, auch wir sollten diesen Punkt immer vor Augen haben. Wir bitten auch darum, dass Gottes Name in unserem Leben geheiligt werde. Ja, Gottes Name war, ist und bleibt heilig. Möge er auch in meinem Leben geheiligt werden. Möge sich seine Heiligkeit auch in meinem Leben widerspiegeln. Möge ich dem heiligen Gott in rechter Weise begegnen. Gerade wenn ich bete. Gerade wenn ich vor den Thron Gottes trete. Ich denke, nicht umsonst steht diese Bitte gleich am Anfang des Vaterunsers. Ich fasse das nochmal zusammen, diesen Punkt. Was bitten wir, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name? Das erste ja, dass Gottes Name nicht mehr in dieser Welt gelästert wird. Aber das zweite, dass dagegen die Menschen Gottes Heiligkeit, insbesondere den Sühnetod Christi, erkennen. Und das dritte, dass Gottes Name, dass Gott selbst auch in meinem Leben und durch mein Leben geheiligt werde. Kommen wir zur zweiten und letzten Bitte des ersten Teils des Vaterunsers, also zum letzten Punkt dieser Predigt, dieses Vaterunsers, der erste Teil, in dem es nochmal um die Vorrangigkeit Gottes geht. Das wird jetzt nochmal zugespitzt. Dein Reich komme. Und diese Bitte führt das logisch weiter, was die erste Bitte schon begann. Wenn Gott seine Heiligkeit in dieser Welt offenbart, wenn Menschen diese Heiligkeit erkennen, dann wächst sein Reich in dieser Welt. Wir beten also in erster Linie wiederum vor allem dafür, dass viele Menschen Jesus als den Sohn Gottes, als den gekreuzigten Erlöser erkennen und damit sie dadurch zum Glauben kommen und damit dadurch das Reich Gottes wächst. Ja, es geht um die Herrschaft, die Christus durch Kreuz und Auferstehung aufgerichtet hat. Die hat er schon aufgerichtet, er hat den Sieg schon errungen. Und welche sich aber nun nach Christi Verheißung wie ein Sauerteig in dieser Welt ausbreitet, diese Herrschaft, die sich vollenden wird. Und zum Schluss, noch vorher eine andere Sache, die natürlich auch wichtig ist, damit zusammenhängt. Wenn wir bitten, dein Reich komme und dass sich deine Herrschaft vollendet, dann bitten wir eben auch darum, dass Gott alles Böse in der Welt beseitigt. Das heißt, dass Gott alle Gottlosen in der Welt richten wird. Und dass er alle Gottesfürchtigen vor der Welt rechtfertigen wird. Das große Thema in der Offenbarung. Wir bitten darum, dass Gott seine Herrschaft sichtbar in der Welt vollendet. Und zum Schluss, und das ist jetzt wieder dieser Punkt, den Luther nicht müde wurde zu erwähnen, Gottes Reich kommt mit oder ohne unsere Bitten in dieser Welt. Es wächst, egal ob wir da mitmachen oder nicht. Und unsere Bitte sollte es deshalb umso mehr sein, dass Gottes Reich auch in unserem Leben kommt, dass Gottes Reich auch in meinem Leben wächst. Dein Reich komme auch in meinem Leben. Herr, mach doch deutlich, dass du die Herrschaft in meinem Leben hast. Das alles bitten wir, wenn wir sagen, dein Reich komme. Wisst ihr, wenn wir diese beiden Bitten zusammen betrachten, dann merken wir, dass sie eine Folge haben auf alle folgenden Bitten des Vaterunsers. Und nicht nur das, auf alle Bitten, die wir überhaupt jemals in unserem Leben zu Gott bitten könnten. Diese beiden grundlegenden Bitten haben einen Einfluss auf alle anderen Bitten, die wir vor Gott bringen. Das heißt, alle unsere Bitten müssen mit der Heiligung des Namens Gottes und mit dem Kommen seines Reiches zu tun haben, in Verbindung stehen. Alle unsere Bitten. Darum geht's. Die Heiligkeit Gottes und dass sein Reich kommt. Das sind die Prämissen für unser Gebet. Es sind nicht unsere Bedürfnisse und Wünsche, sondern zuerst sein Name und sein Reich. Bei Matthäus finden wir darum noch die passende dritte Bitte dazu. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Darum geht's, Gottes Wille. Und Jesus sagt es auch an anderer Stelle, und wir haben es hier in unserem Lernvers. Was wir bitten werden nach dem Willen Gottes, oder was ihr bittet, werdet in meinem Namen. Und dann gibt er die Verheißung dazu, wahrlich, wahrlich, das wird euch mein Vater geben. Wir werden das noch in einer weiteren Predigt ein bisschen detaillierter behandeln, aber das macht ja Sinn. Wenn wir darum bitten, dass Gott das erfüllt, was er sich sowieso vorgenommen hat in seinem Ratschluss, dann wird es erfüllt. Das soll unsere Bitte sein. Alle deine Bitten müssen mit der Heiligung und mit dem Reich Gottes zu tun haben. Die Frage ist, bist du dir dessen bewusst, wenn du betest? Und das noch zum Schluss. Ich möchte euch damit keine Angst machen vor dem Beten. Oh, jetzt muss ich mir jede Bitte nochmal überlegen. Und vor allen Dingen bei der Gebetsgemeinschaft halte ich mich in nächster Zeit lieber zurück und stimme dann vollmundig beim Vater Unser wieder mit ein. Nein, im Gegenteil. Jesus will uns mit diesen Worten Mut machen, Gott umso eifriger zu bitten. Wer Gottes Vaterliebe, und hier kommen wir wieder zum Vater, wer diese Vaterliebe erkannt hat, der weiß, dass einem Menschen nichts Besseres jemals geschehen könnte als der Wille Gottes. Ja, es gibt in dieser Welt nichts Schöneres, nichts Größeres, nichts Besseres, als wenn Gottes Name geheiligt wird und sein Reich wächst. Und es gibt auch in deinem Leben nichts Schöneres und nichts Besseres, als wenn Gottes Name in deinem Leben geheiligt wird und Gottes Reich in deinem Leben wächst und durch dein Leben wächst. Sicher, es gibt noch viele Fragen und Dinge, die wir über das Gebet wissen müssen. Und wir wollen die auch behandeln. Wir wollen in den weiteren Predigten weiterfragen und den Herrn bitten, lehre uns beten. Aber ich bitte euch, haltet das in eurem Herzen und für euer Gebetsleben fest. Ihr dürft Gott als euren liebenden Vater, als euren erlösenden Vater begegnen. Ihr dürft zu ihm gehen. Wann immer und mit was auch immer ihr wollt. Ihr dürft vor seinen himmlischen Thron treten und ihr sollt ihn dort nach seiner Verheißung, ja, ihr sollt ihn dort nach seinem Gebot für das Beste für diese Welt und für das Beste in eurem Leben bitten, nämlich dass sein Name geheiligt werde und sein Reich komme. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.